Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.
So, ich freue mich total, Anja, dass ich heute bei dir sein darf, dass ich dich besuchen darf und wir über dich und die Dinge sprechen können, die du so machst. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Hallo, ja, ich bin Anja, ich bin Anja Eggert und ich bin statistische Beraterin am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie in Dummersdorf. Das mache ich jetzt seit 3 Jahren. Ich bin ausgebildete Biologin, Diplombiologin und habe in der Meeresbotanik promoviert und habe lange Zeit Ozeanmodelle modelliert, habe also quasi schon recht viele verschiedene Sachen gemacht und bin nun, wie gesagt, am Institut für Nutztierbiologie in der statistischen Beratung.
Sehr cool, vielen Dank. Am Anfang von jeder Episode machen wir so eine kleine Blitzrunde mit kurzen Fragen, die du beantworten sollst. Und die erste Frage ist, bist du jemand, der lieber Kaffee trinkt oder lieber Tee?
Ich trinke sehr gerne Kaffee.
Twitter oder Telefonat?
Ich weiß natürlich, dass ich inzwischen zumindest in meiner Blase über Twitter sehr viel mehr Menschen erreichen kann als über das direkte Telefonieren, aber ich telefoniere auch sehr gerne.
Okay. Bist du eher jemand für positive Energie oder lieber konstruktive Kritik?
Ich glaube, ich bin eher jemand für konstruktive Kritik. Wenn man das aber gut und höflich verpackt, dann denke ich mal, kann man auch sehr viel positive Energie mit übertragen.
Ja, sehr richtig. Die nächste Frage ist so ein bisschen eine Trickfrage, publish oder perish?
Ja, also als Wissenschaftlerin spüre ich natürlich den Druck des Publizierens, keine Frage. Aber warum sind wir auch hier heute? Also mir ist Open Science sehr wichtig, mir ist Wissenschaftskommunikation sehr wichtig. Und ich habe mir also durchaus auch immer mal wieder Kritik anhören müssen, dass ich meine Zeit nicht zu viel verdaddeln soll mit diesem Kram und mehr ans Publizieren und meine Karriere denken muss. Und ich denke mal, da müssen wir die Maßstäbe mal deutlich anpassen.
Ja. Hast du ein persönliches Vorbild und wenn ja, wer ist das?
Das wechselt ja natürlich auch immer so ein bisschen mit der Zeit, aber zurzeit bin ich tatsächlich ein Riesenfan von Maja Göpel.
Mhm, kann ich verstehen. Kannst du kurz sagen, wer das ist, weil es weiß vielleicht nicht jeder.
Ja, also Maja Göpel, sie nennt sich, glaube ich, Nachhaltigkeitswissenschaftlerin oder auch sie macht Transformationsforschung. Ich glaube, sie ist studierte Politökonomin, wenn ich das jetzt richtig weiß. Und ich erlebe sie jetzt als Sprecherin für Scientists for Future seit ein paar Jahren. Und sie macht irgendwie super gute Arbeit, auch gerade interdisziplinär zwischen Ökonomie und Nachhaltigkeit und Klimawandel. Und ja, ich finde sie einfach eine unglaublich coole, energiegeladene, fröhliche Frau, die auch noch hammerscharfen Verstand hat und komplexe Themen gut erklären kann.
Ja, absolut. Das kann ich nur zustimmen. Was ist für dich die beste Erfindung der Menschheit?
Oh, das ist natürlich auch echt eine schwierige Frage. Da kann man auch schon wieder philosophisch werden. aber ich würde jetzt mal ganz klar sagen, das Fahrrad. Weil ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad und setze mich hier in Rostock auch für eine fahrradfreundliche Verkehrspolitik ein. Und genau, deswegen möchte ich das Fahrrad nennen.
Sehr gut, ja. ich glaube, wir verstehen uns ganz gut. Ich bin ja auch mit dem Fahrrad hier. Genau, dann die letzte Frage von der Blitzrunde ist eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt lernen sollte.
Ja, also die Blitzrundenfragen, die kennt man vorher, deswegen, sonst wäre ich vielleicht auch nicht ganz so spontan. Aber ich habe da also drüber nachgedacht und wollte hier eigentlich auch nicht so super philosophisch antworten, könnte man wahrscheinlich, sondern eigentlich so ein bisschen nerdig. Schließlich bin ich auch Programmiererin, darf das vielleicht. Also ich denke mal so, was mir wahnsinnig wichtig ist, sind die Basics vom Datenschutz. Ist immer wichtiger mit der Digitalisierung der Welt und dass man auch an seinen persönlichen Datenschutz denken muss und ja, und das muss man aber tatsächlich auch lernen, was da schiefgehen kann und was Datenmissbrauch sein kann. Und deswegen möchte ich den Datenschutz nennen.
Dann vielen Dank für die schöne Blitzrunde. Und dann steigen wir mal ins Thema ein. Also du bist ja statistische Beraterin und die Art, wie wir uns kennengelernt haben, ist aber über einen anderen Draht sogar. Und zwar über die Open Science Ecke. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ihr hier in Rostock macht und wie wir zusammengekommen sind, sozusagen.
Ja, das stimmt völlig. Es geht hier quasi, unsere Verbindung ist in erster Linie Open Science, aber vielleicht auch das Fahrradfahren. Es ist so, dass vor einem Jahr oder inzwischen einem guten Jahr habe ich zusammen mit Frank Krüger, einem Kollegen von der Universität Rostock, der dort am Institut für Nachrichtentechnik arbeitet, überlegt, dass wir ein Statistik-Reproduzierbarkeitsnetzwerk gründen wollen. Und dann haben wir quasi eigentlich offene Türen eingerannt an der Graduiertenakademie der Universität Rostock. Und dann dauerte das nochmal so ein bisschen und wir haben im Dezember letzten Jahres ein regionales Netzwerk gegründet an der Graduiertenakademie der Uni Rostock und wir nennen uns ORTS, Open Reproducible Data Science and Statistics. Und am 1. Dezember hatten wir unseren Kickoff. Und dann haben wir eben natürlich überlegt, wie wir das machen. Ist ja alles virtuell heutzutage. Und dann hatten wir eine Kombination von Vorträgen und Workshop. Und wir waren super glücklich, dass wir Heidi als Vortragende einladen. Oder nicht nur eingeladen haben, wir haben sie eingeladen und dass sie auch gekommen ist. Und darüber haben wir uns quasi vor einem Jahr virtuell kennengelernt. Und sie hat einen sehr motivierenden Vortrag bei uns gehalten. Und und damit ist also dieses Statistik-Reproduzierbarkeitsnetzwerk gestartet. Frank, der ist Forschungsdatenmanager in einem Sonderforschungsbereich an der Uni Rostock. ELAINE nennt sich das, elektrisch aktive Implantate. Das ist ein großer Forschungsverbund, interdisziplinär. Und ich eben als Statistikerin am Institut für Nutztierbiologie. Wir haben eben gedacht, dass uns diese Themen sehr, sehr wichtig sind. Offene Wissenschaft, Reproduzierbarkeit in der Wissenschaft und natürlich auch eine sinnvolle Statistik. Und so haben wir uns quasi zusammengetan und wir sind jetzt Co-Sprecher dieses Netzwerkes. Und genau, das ist also ein regionales Netzwerk. Wir wollen also hier am Forschungsstandort Rostock gerne die Energie oder die Expertise bündeln quasi, was diese Themen angeht. Rostock ist ja im Nordosten von Deutschland und wir haben sehr, sehr viele Forschungsinstitute. Also wir haben aus sämtlichen Forschungsgemeinschaften Vertreter, Max Planck, Fraunhofer, Leibniz. Wir haben eine große Universität, eine große Unimedizin und insofern sind vielleicht einzelne Bereiche jetzt nicht so, so groß, aber in der Vielfalt in unserer Region sind wir doch ein sehr wichtiger Standort und wir wollen eben mit diesem Netzwerk aber eben doch wirklich gerade uns alle zusammenbringen und uns austauschen und quasi Angebote machen, nicht nur für Doktorandinnen und Doktoranden an der Graduiertenakademie, sondern für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also ob jung oder alt, lebenslanges Lernen, wir alle müssen uns immer wieder weiterbilden. Genau, das ist sozusagen unser Anspruch. Läuft natürlich jetzt bisher virtuell. Wir hatten einen großen Event noch im Mai diesen Jahres. Da haben wir ein sogenanntes Repro-Hack organisiert. Da geht es also darum, bereits publizierte Ergebnisse zu reproduzieren. Und das haben wir zusammen gemacht mit dem Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement. Das war also auch echt eine coole Geschichte, dass wir das zusammen gemacht haben. Und ja, und jetzt müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Aber so sind wir gestartet.
Aber kannst du vielleicht noch mal kurz von dem Event sprechen? Wie ist es genau abgelaufen? Also ihr habt dann da ein Paper ausgesucht und dann haben alle versucht, das nachzubauen? Oder wie ist das abgelaufen?
Genau, also vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Es gibt quasi so eine Repro-Hack, soll ich sagen, wie nennt man das, Gemeinschaft, Community, die schon eine ganze Weile existieren. Auf die sind wir quasi aufmerksam geworden und die auch schon Ideen immer vorschlagen, wie man sowas machen kann. Und wir haben uns das so angeguckt und haben uns überlegt, dass wir folgenden Ansatz fahren, dass wir uns eine Publikation aussuchen. Das war tatsächlich gar nicht so einfach, welche wir nehmen, weil wir, wie gesagt, alle hier am Standort Rostock irgendwie auch dafür interessieren wollten. Deswegen wollten wir nun zum Beispiel nicht ein medizinisches Paper nehmen, weil dann haben vielleicht die anderen wieder keine Lust. Oder wir wollten auch nicht unbedingt, keine Ahnung, ein umweltwissenschaftliches Thema, weil das dann wiederum die anderen vielleicht nicht so interessiert. Und das war also schon lange hin und her. Letzten Endes ging es um Waldbewuchs in Südamerika. Und wir hatten also eine Publikation und haben dann aber mehrere Gruppen gebildet, die auf verschiedene Art und Weise, mit verschiedenem Fokus versucht haben, diese Publikation zu reproduzieren. Und die Datenanalyse in der Publikation wurde mit R gemacht. Und quasi die eine Gruppe hat in R das auch versucht zu reproduzieren. Eine andere Gruppe hat das dann in einer anderen Programmiersprache, in dem Fall Python, versucht zu reproduzieren. Und eine dritte Gruppe hat quasi wieder eine Komplexitätsstufe höher versucht, das in einem Docker-Container nachzubauen. Und genau, die Idee ist also, dass man dann den Autorinnen und Autoren dieser Publikation ein sehr gutes differenziertes Feedback gibt, wie gut das funktioniert, was sozusagen dann quasi von Vorteil für alle ist. Also diejenigen, die an dem Workshop teilnehmen, lernen natürlich auch viel Programmieren, wie funktioniert das, wo sind die Daten, stehen die frei zur Verfügung. Und für die Autorinnen und Autoren der Publikation ist es natürlich dann auch ein sehr gutes Feedback, wie reproduzierbar ist meine Veröffentlichung gewesen, was kann ich womöglich verbessern in einer nächsten Publikation. Genau, und das war eben natürlich virtuell im Mai 2021. Aber ich glaube, wir haben alle ganz gut, fasziniert gekriegt für das Thema. Also es war ein super spannender Tag. Und genau, es hat, ich denke mal, es war ein sehr erfolgreicher Tag. Und eben durch diese verschiedenen Gruppen, die wir angeboten haben, eben auch für sehr viele verschiedene Leute mit unterschiedlichem Hintergrund und Erfahrung. Und das war sozusagen unser einer Event, der im Mai stattgefunden hat.
Ja, ihr habt gestern noch gesagt, dass das negativste Feedback, das ihr bekommen habt, war, dass es virtuell stattgefunden hat. Und das sagt ja schon viel aus, weil, das war ja was ihr nicht ändern konntet in dem Moment. Und das klingt dann schon nach einem großen Erfolg.
Ja, es war natürlich ja auch für uns so das Erste in der Art und Weise, auch wenn man natürlich inzwischen immer schon wieder in tausenden virtuellen Veranstaltungen gesessen hat, aber klar, so ein Workshop ist natürlich auch, das virtuell zu machen und dann auch mitzukriegen bei Teilnehmenden, die quasi einen ganz unterschiedlichen Hintergrund haben, was funktioniert gerade nicht, wo braucht jemand Unterstützung und dann eben auch die Leute quasi aufzufordern, auch wirklich sofort auch Bescheid zu geben, wenn es irgendwo hakt. Aber da haben eben auch wirklich alle super mitgemacht. Ich sag mal, sie hätten uns auch im Regen stehen lassen können, ein bisschen, wenn da keiner so richtig Lust gehabt hätte. Aber das war echt ein toller Tag.
Sehr cool. Also für die, die jetzt zuhören und sagen, oh, das interessiert mich jetzt total, man kann auch seine eigenen Paper da einreichen und dann wird es vielleicht irgendwann mal in so einem Repro-Hack aufgenommen. Ne? Also kann jeder irgendwie sowohl selbst Paper einreichen, als auch selbst Events organisieren.
Genau, und das hatte ich tatsächlich eben auch noch nicht so gesagt, so ganz konkret. Also das sind super engagierte Leute da, die sehr viel Unterstützung geben, auch wenn man sowas das erste Mal macht, wie man das am besten auch technisch durchführen könnte.
Ja, sehr cool. Und was habt ihr jetzt in Zukunft so geplant? Wie geht's weiter?
Ja, wir wollen natürlich jetzt im Herbst quasi ein neues Event organisieren. Zum einen wird jetzt Ende Dezember, ich hatte sie schon kurz genannt, dieses Thüringer Kompetenznetzwerk ein Forschungsdatenmanagement, die wollen tatsächlich einen weiteren Repro-Hack organisieren, wollen es auch ein bisschen größer nochmal aufziehen. Da bin ich auch ganz gespannt, was dort angeboten wird und wie das gemacht wird. Also Leute, wenn ihr da teilnehmen wollt, Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement, da gibt es dann zumindest sehr bald Informationen dazu.
Wir können auch einen Link dann in die Shownotes zu dem Netzwerk reingeben, ja.
Genau, und wir in Rostock, wir möchten, zumindest hat sich das jetzt so ein bisschen so kristallisiert, ganz vorläufig, wir wollen ganz gerne irgendwie so ein, Open Data Hack oder so machen. Hatten jetzt überlegt, ob wir vielleicht frei verfügbare Daten der Region Rostock nutzen, um vielleicht auch mit der Stadt hier ein bisschen in Kontakt zu kommen. Das hattest du gestern, Heidi, glaube ich, auch erwähnt, mal von Zürich oder wo hattet ihr das gemacht? Das fand ich auch echt eine coole Geschichte, weil es ja eben auch mit diesem Netzwerk hier am Standort Rostock darum, also ich zumindest oder wir finden das gut, wenn wir uns quasi auch mit der Stadt mehr auseinandersetzen und auch vielleicht von der Stadt Unterstützung kriegen. Und also es gibt ein Open Data Portal der Stadt Rostock und da müssten wir jetzt sozusagen mal gucken, was da zur Verfügung steht und was wir vielleicht für Daten zusammen auswerten können. Und genau, und dann eben vielleicht auch im engen Kontakt mit der Stadt, wie gesagt, das würde ich ganz gut finden, aber das sind tatsächlich auch jetzt nur die allerersten Ideen. Aber ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich verspreche, im Oktober, November wird auch was stattfinden.
Sehr cool. Also das Ziel des Ganzen ist im Prinzip von euch auch, dass ihr den Leuten das Thema Reproduzierbarkeit ein bisschen näher bringt oder und denen auch helft, da ja so die ersten Schritte zu gehen. Oder was ist so die Vision von eurem Netzwerk?
Ja, also Reproduzierbarkeit ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema für uns. Das, ja, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich so einen deutschen Begriff nochmal für gibt. Man sagt ja immer auch Data Science. Das ist Data Science. Und da spielt halt Reproduzierbarkeit aus unserer Sicht eine riesige Rolle, gerade wenn es um große Datensätze geht. Die sind ja auch im biologischen Umfeld, auch in meinem jetzigen Institut, werden ja auch sehr viel diese sogenannten Omics-Daten generiert, was halt nicht mehr in eine Excel-Tabelle passt und wo man tatsächlich auch wirklich ganz schnöde lernen muss, wie man diese großen Datensätze verarbeitet. Und wenn man das dann quasi gleich richtig und gut und reproduzierbar macht, dann das zu vermitteln und sich darüber auszutauschen, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Ziel. Insbesondere, weil es eben ja wirklich auch viel Programmierkenntnisse benötigt. Und natürlich kann man nicht erwarten, dass jede einzelne Person, die promoviert, jetzt nun ein super Programmierer oder Programmiererin wird. Das ist schnell auch wirklich sehr, sehr viel. Und da quasi ganz zielgerichtet Unterstützung zu kriegen und so ein Netzwerk zu haben, wo man nachfragen kann, das ist schon wirklich unglaublich wichtig, glaube ich. Und da hat es eben auch wieder den Vorteil, wenn wir mit Open-Source-Software arbeiten, wie R oder Python, da ist es quasi gang und gäbe, dass man seine Skripte weitergibt und da müssen halt die Leute nicht bei Null anfangen, sondern können eben wirklich drauf aufbauen. Und dann muss es auch nicht der super didaktische Anspruch sein, dass jeder sozusagen, dass jede Kleinigkeit auch super selbst versteht und machen kann, sondern man kann sich quasi auch mal darauf verlassen, dass man quasi zum jetzt ganz konkret ein Skript kriegt, das einfach schon gut funktioniert für den Datensatz und dann wendet man das an und gut ist. Und das bedeutet halt natürlich auch, dass wir uns alle austauschen müssen und wissen müssen, wen es gibt und wer bereit ist zu helfen und zu unterstützen. Und dann im Idealfall ist es natürlich ein Geben und ein Nehmen. Also mir persönlich geht es auf jeden Fall so. Ich komme ja nur so mehr aus der Statistikecke und in dem Moment, wo es darum geht, einen Docker-Container zu bauen, das ist schon echt auch eine krasse Geschichte. Und wenn ich dann halt Unterstützung kriege in diesen, sag ich mal, sehr technischen Sachen, dann ist es toll. Und ich weiß halt, das ist gut, sowas zu machen zum Beispiel und kann aber eben auch selber nicht jeden einzelnen Schritt immer so ganz genau. Und dann ist es halt toll, wenn man Leute kennt, die helfen und ich helfe dann vielleicht wieder bei anderen Sachen.
Genau, bei der Statistik dann zum Beispiel.
Ja.
Kannst du vielleicht ganz kurz umreißen, worum es bei Docker-Containern geht? Weil das weiß vielleicht nicht jede und jeder, die hier zuhören.
Genau, also es ist schon, schon recht nerdiger Kram, würde ich sagen. Also die Sache, das hat also was mit Reproduzierbarkeit zu tun. Und man muss sich vorstellen, dass man auf seinem Computer ein Skript laufen lässt. Und man kann natürlich das Skript und die Daten weitergeben. Aber es ist doch auch immer wieder so, dass viele Sachen auch von der Softwareumgebung des Rechners, auf dem man arbeitet, sozusagen abhängig ist. Da geht es um Versionen von Softwarepaketen. Da geht es aber auch zum Beispiel darum, wie das Betriebssystem aussieht. Und so ein Docker-Container ist tatsächlich quasi ein Container. Man könnte sagen, eine mini-kleine virtuelle Maschine, wo all das drin ist an Software und an Softwarepaketen, was für dieses einzelne Projekt wichtig ist für die Datenauswertung. Und das wird sozusagen als Päckchen weitergegeben. Und das ist so schlau gemacht, dass man im Idealfall nicht den Container weitergibt, sondern tatsächlich nur das Rezept, wie dieser Container gebaut wird. Also, dass man auch nicht die, sag ich mal, große Datenmengen, auch was die Programmierumgebung angeht, weitergibt, sondern quasi eben nur dieses Rezept, wie gesagt. Und das ist dann eben auch noch sehr, sehr klein, was so die was den Speicher angeht. Und dann kann man halt zusammen mit seinen Daten dieses Rezept für diesen sogenannten Docker-Container quasi irgendwo hinterlegen. Und wenn man das halt richtig gemacht hat, dann kann eine andere Person sich die Daten nehmen, sich dieses Rezept für diesen Docker-Container nehmen und sich diesen Container auf dem eigenen Computer bauen. Da braucht man also diese Docker-Umgebung, damit das funktioniert. Das funktioniert unter Windows und Linux. Und dann ist das Ziel, dass diese andere Person hundertprozentig genau das Gleiche reproduziert. Und genau, das würde ich so sagen, umschreibt das.
Sehr cool, vielen Dank. Du hast vorhin schon ein paar Sachen gesagt, warum du denkst, dass das Netzwerk nützlich sein kann. Also, dass man sich gegenseitig hilft, dass man Sachen voneinander lernt und so weiter. In dem Podcast geht es ja so ein bisschen darum, dass wir uns überlegen, was brauchen wir, um Forschung und Lehre in Zukunft irgendwie besser zu machen. Was denkst du, können wir so ein bisschen aus eurem Netzwerk lernen oder mitnehmen für ja, Akademia insgesamt, wo man sagen kann, okay, das ist was, das würde ich generell gerne mehr machen oder mehr unterstützen?
Ist vielleicht jetzt nicht ganz überraschend, was ich jetzt antworte. Also ich denke, dass das ganze Thema Data Science und Reproduzierbarkeit in jedes Programm eines jeden Studienganges sozusagen reingehört. Es ist also nichts, was, wie soll ich sagen, Informatiker oder Biostatistiker oder wie auch immer nur lernen, sondern es ist für die Naturwissenschaften wichtig, für die Sozialwissenschaften. Überall fallen Daten an und ich meine, ich hatte vorhin diese sogenannten Omics, Genomics-Daten aus der Biologie kurz genannt, aber wir wissen alle, dass Google und Tralala, die werden Daten generiert in riesigen Mengen. Also sprich, was ich sagen möchte, dass in quasi allen Fachrichtungen spielen Daten eine immer größere Rolle und damit ist es verdammt wichtig, dass aus meiner Sicht verdammt wichtig, dass die Leute, die das studieren, auch die Basics in Data Science lernen. Und dann natürlich nicht in so detailliert, wie das Leute machen, die Data Science studieren, sondern quasi sehr anwendungsorientiert. Und wir hatten uns ja gestern kurz getroffen, auch schon über diese Data Carpentry-Geschichten gesprochen. Ich denke mal, das so in die Richtung. Also wirklich ganz anwendungsorientierte Workflows, wie das am besten funktioniert, die man abarbeiten kann. Und das gehört, wie gesagt, aus meiner Sicht heutzutage in jedes Studienprogramm.
Einfach, weil es das Handwerkszeug für
Wissenschaft ist. Das ist das Handwerkszeug. Und da, wenn man weiß, wenn man selber sowas generiert, solche reproduzierbaren Workflows, dann kann man natürlich auch andere Ergebnisse besser einschätzen, was man sozusagen, was für eine Datenqualität die haben zum Beispiel. Ja. Und vielleicht noch ein anderes Thema, was ich jetzt noch nicht angesprochen hatte, was ein bisschen hiervon abgeht, ist, was ich denke, was auch wichtig ist, ist Wissenschaftskommunikation. Mhm. Jetzt mal unabhängig von reproduzierbarer Wissenschaft, sondern quasi, dass alle Menschen, die Expertise in einem ganz spezifischen Thema erlangen, dass die in der Lage sind, das zu kommunizieren und das quasi für die verschiedenen Zielgruppen auch gut angepasst. Also ob das jetzt Schulen sind, ob das die Gesellschaft im Allgemeinen oder die Politik, das muss ja dann immer so ein bisschen angepasst werden. Und da kann man eben auch richtig Handwerkszeug lernen, wie man das macht. Das geht also nicht darum, ach, dem einen liegt das oder die andere kann das besser, sondern was Wissenschaftskommunikation angeht, gibt es quasi auch Handwerkszeug, was man erlernen kann. Und ich denke mal, das ist auch wichtig, heutzutage mehr und mehr in die Studienprogramme einzubauen.
Ja, also man hat es ja, finde ich, so im letzten Jahr auch ganz gut gesehen, wie man dann manchmal auch aus Versehen so reinrutscht als Forscher in, dass man plötzlich irgendwie ja mit der Presse zu tun hat zum Beispiel. Also hat man jetzt in der Corona-Pandemie, finde ich, ganz gut gesehen, dass oft dann die WissenschaftlerInnen gar nicht so gut erklären können, was eigentlich der Stand der Dinge ist und dass es auch komplex ist, den Leuten zu erklären, dass Forschung halt so ein iterativer Prozess ist. Genau, das fand ich eigentlich sehr eindrucksvoll und ich glaube, wir haben alle sehr viel davon gelernt, also sowohl die Wissenschaft als auch so die Allgemeinheit. War ja auch so ein bisschen Crashkurs Statistik.
Jetzt weiß ja, jeder, auf jeden Fall. Oder auch die, selbst in jeder Tageszeitung, was da auf einmal für komplexe Diagramme gezeigt werden. Ja. Und ich auch in meiner Familie gesprochen habe über, nee, das muss man so lesen, dieses Diagramm oder wie auch immer. Und ich selber auch gemerkt habe, wie wichtig auch die Visualisierung zum Beispiel von Daten ist und wie manipulativ das auch sein kann. Ja. Und auch ein spannendes Thema, das würde ich fast so ein bisschen eben so in dieses Wissenschaftskommunikationsthema schieben. Also ich denke mal, ist auf jeden Fall auch super spannend. Und klar, jetzt im letzten ein, zwei Jahren wurden wir mit Zahlen alle überschüttet. Genau, das exponentielle Wachstum kennt inzwischen, nein, nicht jeder, aber zumindest viele Menschen mehr als vorher.
Ja, leider. Bringt mich, glaube ich, so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt. Ich würde gerne auch mit dir über deine Arbeit als statistische Beraterin sprechen, weil das ist ja auch sowas, wo du sehr viel so kommunizieren musst, wie funktioniert eigentlich Statistik und auch den Leuten, ja, die Leute an die Hand nehmen musst, um denen zu zeigen, okay, wie kann man jetzt die Daten auswerten, die sie vielleicht schon gesammelt haben oder vielleicht sogar noch besser, wie kann man Daten so sammeln, dass man die gut auswerten kann von Anfang an. Kannst du ein bisschen über deine Arbeit erzählen und wie das so abläuft?
Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich am Institut für Nutztierbiologie arbeite. Das ist in Dummersdorf. Das ist ein kleines Dorf etwas außerhalb südlich von Rostock. Und es ist also, weil es ein Institut für Nutztierbiologie ist, kann man sich vorstellen, werden da sehr viele Tierexperimente durchgeführt. Und wenn man ein Projekt beantragt, wo man ein Tierexperiment machen möchte, schreibt der Gesetzgeber vor, dass eine Ethikkommission sich das auch anschauen muss und quasi seinen Segen geben muss, dass es okay ist, dass so und so viele Tiere in diesem Experiment untersucht werden. Und da kann man sich jetzt auch schon vielleicht vorstellen, auch für diejenigen von euch, die da jetzt noch nicht so einen engen Bezug zu haben, dass es dann natürlich darum geht, wie viele Tiere werden in diesem Experiment untersucht. Also es geht also darum, wenn man Tierexperimente macht, dass man so wenig Tiere wie möglich, aber so viele Tiere wie nötig untersucht. Das heißt, wenn man mit weniger Tieren, als vielleicht irgendjemand denkt, zu dem gleichen Ergebnis kommen würde, dann hätte man ja sozusagen unsinnigerweise 3, 4, 5, 10 Tiere zu viel untersucht. Wenn man hingegen zu wenig Tiere untersucht und gar kein Ergebnis erzielt im Sinne von, dass man einen Effekt nachweisen kann, dann hat man quasi das ganze Experiment umsonst gemacht. Und da ist also ganz beinharte Statistik schon dahinter. Da geht es also darum, dass man Effektgrößen schätzen muss, die man in diesem Experiment nachweisen möchte. Und diese Effektgröße bestimmt dann ganz zusammen mit dem Design des Versuches, also welche Tiere mit welcher Verwandtschaft, mit wie vielen Faktoren untersucht werden, bestimmt dann, wie viele Tiere in diesem Experiment untersucht werden sollen, damit man diesen Effekt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nachweisen kann. Und das ist quasi der, wenn ich so sagen kann, vielleicht der Hauptgrund, warum es so eine Position wie meine an diesem Institut gibt. Weil da, wenn man so möchte, die Unterschrift eines Biostatistikers oder einer Biostatistikerin gesetzlich gefragt ist. Also, und das ist in der Medizin wahrscheinlich auch nicht anders. Ja. Und genau, und so, das ist sozusagen ein Teil meiner Arbeit, dass ich mit den Kolleginnen und Kollegen des Institutes zusammen die Experimente plane und die sozusagen sinnvoll plane. Und der zweite Teil, der vielleicht sogar in der Arbeit sogar den größeren Teil einnimmt, ist die Datenauswertung. Also wenn denn die Daten vorliegen, dass man zusammen auch eine gute Datenauswertung macht. Und das ist aber quasi auf Anfrage. Also dann kommen nur Leute zu mir, die der Meinung sind, sie möchten da ein bisschen Unterstützung haben. Und das sind aber tatsächlich auch eine ganze Menge. Und das freut mich, dass ich da quasi unterstützen kann. Und dann werde ich oft konfrontiert mit, okay, hier ist die Excel-Tabelle mit den Daten. Und dann wird das Ganze aber zum Beispiel schon komplexer und komplexer. Und dann wird hier nochmal wieder was verändert in der Tabelle. Und dann geht es schon los. Dann sage ich schon, oh Leute, wenn es jetzt hier um Reproduzierbarkeit geht, jetzt müssen wir schon mal aufpassen, wenn es darum geht, das ist doch aber unter dem Detektionslimit gewesen. Ja, eine Woche später ist dieses Limit vielleicht oder diese Grenze, die Nachweisbarkeitsgrenze, anders gesetzt, was ja menschlich total verständlich ist. Man kann ja auch mal seine Meinung dazu ändern oder es können sich Umstände irgendwie verändern, dass man da was anpassen muss. Aber dann fange ich immer schon so an, Leute, nee, jetzt könnt ihr nicht einfach in der Excel-Tabelle diese Zahl ändern, sondern das muss alles richtig schön aufgeschrieben sein und das muss alles nachvollziehbar sein. Was ist eure Master-Tabelle am Anfang? Und dann bitte alles nachvollziehbar dokumentieren. Und dann fange ich eben auch sehr schnell an, dass ich sage, vielleicht gehen wir mal den Schritt weg von Excel zu einer anderen Programmiersprache, weil dann kann man das im Code im Programmiercode sehr schön quasi definieren, was ist jetzt die Nachweisbarkeitsgrenze, wie gehe ich mit fehlenden Daten um zum Beispiel. Also das ist so oft der Klassiker, so die wirklich wie die Datentabelle aussieht und was man dann mit dieser Tabelle macht. Und genau, und dann geht es darum, welches statistische Modell ist das Beste. Wir arbeiten sehr viel mit linearen gemischten Modellen, also welche fixe Effekte, welche zufälligen Effekte, wie sind sie genestet und gecrossed und wie auch immer. Also das kann zum Teil schon sehr komplex sein, weil zum Beispiel bei den Milchkühen, weiß vielleicht jetzt auch nicht jeder oder hat noch nicht drüber nachgedacht, das sind alles Halbgeschwister. Also da ist ja der Zuchtbulle, wird genutzt, um dann die Kühe zu besamen. Und das heißt, man hat also eine Abhängigkeit in den Daten. Es sind keine unabhängigen Beobachtungen, weil es zum Teil Halbgeschwister sind. Und das versuchen wir natürlich mit bestem Wissen umzusetzen. Und dann haben wir ganz schnell relativ komplexe statistische Modelle. Und dann ist es natürlich auch aus meiner Sicht völlig verständlich, dass man so eine Auswertung eben auch zusammen mit einer Statistikerin macht, weil das ist schon auch ja, schon ganz schön harter Tobak zum Teil. Also das ist eben nicht der eine T-Test oder ein Dennis Gut, sondern und insofern finde ich das super sinnvoll auch, dass es an diesem Institut diese Position gibt. Wir sind auch bald wieder zu zweit. Mein neuer Kollege fängt im Oktober an. Und das ist aber auch tatsächlich das erste Mal, dass ich das so an einem Institut erlebe. Und ich glaube auch, das ist ein ganz gutes Konzept. Unabhängig von den Tierversuchen sozusagen, wo das so ein bisschen vorgeschrieben ist ja auch. Ja. Und,
Also denkst du, dass eigentlich jedes Institut oder jede Institution, die Forschung macht, auch Leute haben sollte, die ja Statistikexpertise haben und anderen bei der Statistik und bei Data Science helfen können?
Ja, das glaube ich tatsächlich ganz doll. Also ich finde auch, dass man über die Mischung von Arbeitsgruppen oder Instituten, Departments, wie auch immer, wie groß man das jetzt fasst, auch gut drüber nachdenken sollte. Und heutzutage, gerade wie gesagt, alles ist so unglaublich data-basiert, in der Forschung ja quasi schon immer irgendwie, aber die Datensätze werden größer. Und was ich gesagt habe über diesen Docker-Container vorhin, das ist eben auch echt komplex und so. Also was ich sagen möchte, ist, dass ich es für sehr sinnvoll halte, dass diese Arbeitsgruppen gemischt sind und dass quasi im Idealfall immer ein Data Scientist dabei ist, also quasi so einer, der mal eben Docker-Container und Jupyter-Notebooks programmiert und auch immer jemand, der mehr dann den Schwerpunkt in Richtung statistische Datenanalyse hat, um dann im Team sozusagen die effektivste Auswertung zu machen. Und genau.
Ja, voll. Also ich stimme dir da, glaube ich, zu, aber ich bin natürlich auch Statistikerin. Von dem her sind wir vielleicht nicht ganz unabhängig. Aber was ich auch so gesehen habe, ist, wenn ich Paper lese, die schon publiziert sind, dass ich oft denke, oh, die haben aber keine Statistikerin im Team gehabt. Und das ist natürlich sehr problematisch, ne? Wenn man dann publizierte Forschung hat, die aber eigentlich nicht so ganz vertrauenswürdig ist. Und das sehe ich schon als Riesenproblem irgendwie an.
Ja, da gab es doch auch vor ein paar Jahren, wie viel weiß ich jetzt nicht mehr, das getitelt die Reproduzierbarkeitskrise. Da ging es aber tatsächlich nicht im engeren Sinne, wie ich es jetzt beschrieben habe, um die Reproduzierbarkeit des Workflows sozusagen, sondern tatsächlich um die statistische Reproduzierbarkeit. Die ganze Diskussion über P-Werte und und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, irgendwelche Leute sind nicht schlau genug, um das zu machen, sondern man hat halt seine Expertise, man hat ein super komplexes Arbeitsthema und mal eben on top das andere auch noch in höchster Qualität zu machen, das ist halt einfach oft zu viel und deswegen ist eben so eine Kooperation, Zusammenarbeit mit den Leuten, die da richtig Ahnung von haben, natürlich am besten. Und wenn die Leute quasi dann auch noch, also die Data Scientists und Statistikerinnen quasi über längere Zeit dann auch zusammenarbeiten, dann wissen wir ja auch, was das für Daten sind und so. Das ist ja manchmal so schwierig. Ich habe das auch schon mal erlebt an einer Uni, Dann konnte man ins Mathematik-Department gehen und dort eine statistische Beratung bekommen. Aber dann haben die Leute eben gar kein Gefühl für die Datensätze, die erhoben werden. Und dann ist die Kommunikation total schwierig darüber. Dann ist es eben doch nicht nur rein technisch, welches Modell ist es, sondern man braucht auch ein bisschen Verständnis dafür, was das für Datensätze sind. Das heißt, wenn man Leute hat, die quasi nah dran sind, und dann auch wissen, wie werden die Daten erhoben und worauf muss man achten, dann funktioniert das auch einfach viel besser in der Kommunikation. Aber klar, ich meine, wir sind ja auch nicht bei Wünsch dir was. Ich weiß auch, dass das mit Stellen und so ist, ist halt immer schwierig. Aber wenn es vielleicht so ein bisschen um Visionen geht, ja, würde ich sagen, das wäre so meine Vision, dass man da wirklich gute Teams hat mit Leuten mit unterschiedlichster Expertise und die eben dann gut zusammenarbeiten.
Ja, ich finde auch, also gerade wenn man sagt, okay, man will irgendwie Geld sparen, dann sollte man vielleicht halt an der richtigen Stelle sparen und sich ersparen, dass man so viel Müll produziert, sage ich jetzt mal, ganz fies. Mhm. Aber ich denke, das ist tatsächlich so, wenn die Statistik in einem Paper oder in einem Forschungsprojekt einfach nicht korrekt ist, dann ist es im Prinzip halt nicht besonders wertvolle Forschung. Und dann ist es vielleicht besser investiertes Geld, wenn man von vornherein sagt, okay, wir finanzieren da noch eine Stelle für eine Statistikerin, die da mit unterstützt.
Ja, und ich meine, wir wissen ja auch alle, wie teuer quasi das Generieren von Forschungsdaten ist. Also ich habe ja schon gesagt, ich hatte aber auch lange Zeit in der Meeresforschung gearbeitet. So ein Forschungsschiff auf See kostet 20.000 Euro. Und da geht es noch nicht mal um die Geräte und... Also 20.000 Euro pro Tag, Entschuldigung. Das heißt, da geht es noch nicht mal so darum, wie teuer die Geräte sind. Das heißt, ein einzelner Datenpunkt quasi, ich habe jetzt keine Zahl, könnte man sich vielleicht mal ausrechnen, so, um das so plakativ jetzt mal zu präsentieren. Aber jeder einzelne Datenpunkt ist ja quasi schon unglaublich teuer. Ja. Und wenn man dann so uns Statistikerinnen sieht, die nur einen Rechner brauchen und natürlich ein Gehalt, aber denke ich mal auch, dass ist dann nicht so viel mehr. Also auch die Geräte heutzutage, dieses Next Generation Sequencing, ich meine, da kosten ja auch die Chemikalien einfach natürlich unglaublich viel Geld und die Geräte sind unglaublich teuer und ja, dann sind wir dabei, die generieren Daten, Daten und Daten und wenn man da sozusagen das nicht ordentlich reproduzierbar auswertet mit dem passenden statistischen Modell, dann ist es natürlich sehr, sehr schade und vielleicht auch ein bisschen teilweise für die Katz und daher stimme ich dir da voll zu, dann kann man die Leute vielleicht auch noch einstellen, aber die müssen natürlich auch da sein zum Einstellen. Vielleicht kann man da nochmal so den Schwenk zur Ausbildung machen.
Sehr gerne.
Ja, es ist ein unglaublicher Bedarf an Leuten mit dieser Expertise. Also, und ich glaube, die sind nicht ausreichend da, zumindest nicht in Deutschland. Ja. Also es mag, ich weiß nicht, ob du einen Überblick hast über USA oder keine Ahnung, ob es da mehr von gibt, aber ich finde, in Deutschland ist da ein unglaublicher Bedarf und die Leute, die die Expertise haben, gehen scheinbar auch oft nicht so gerne in Forschungsinstitute, sondern keine Ahnung, wofür sie arbeiten. Versicherung? Google? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Pharma. Und dass man eben auch diese Jobs attraktiv macht und auch die Leute wertschätzt, also dass es nicht nur so ein so ein Datensklave ist, sondern dass eine zentrale Position ist in der Arbeitsgruppe und dass man da eine Wertschätzung für ausdrückt. Und ich glaube, da kann man auch noch einiges verändern, um diese Stellen letztlich auch attraktiver zu machen. Also es ist eben nicht so, dass wenn wir eine Stelle ausschreiben, uns da 100 Leute die Türen einrennen, sondern man muss dann schon lange ausschreiben und wiederholt ausschreiben. Und da merkt man ja auch, dass der Arbeitsmarkt da offensichtlich eher leer gefegt ist. Und ja, das ist auch was man natürlich nicht von heute auf morgen ändern kann, aber das gehört, glaube ich, dazu, dass man daran denkt, dass man dann auch entsprechend den Nachwuchs quasi braucht.
Absolut. Und ich meine, wenn man daran denkt, wie viele Bachelor-Studiengänge gibt es in Deutschland, die Statistik haben. Also es gibt zwei Unis, München und Dortmund.
Ja.
Und es gibt mehr Masterstudiengänge in dem Bereich, aber es ist schon irgendwie die Frage, ob man da nicht vielleicht mal ein bisschen mehr ausbauen will. Also es gibt ja jetzt auch so Data Science Initiativen, wo dann auch viel Statistik drin ist, was vielleicht von der Ausbildung her wahrscheinlich gar nicht so unähnlich ist. Aber das ist ja jetzt auch erst im Aufbau. an vielen Standorten. Und ich denke, dass es schon auch so eine Sache ist. Klar, für uns ist es natürlich irgendwie gut, weil wir tun uns leicht, Jobs zu finden, aber insgesamt wollen wir ja auch, dass die Forschung in Deutschland qualitativ hochwertig ist und wirklich gut ist. Und es gibt zwar viele Quereinsteiger auch in dem Bereich, aber ich glaube, wir müssen auch einfach sagen, okay, es muss mehr ausgebildet werden und mehr Studiengänge in dem Bereich da sein.
Ja, auf jeden Fall. Genau, und das muss man eben auch irgendwie gut bewerben, dass sich da die Menschen gerne auch drauf die Wahl treffen und sowas auch studieren. Und vielleicht ist das manchmal auch noch so ein bisschen dröge oder so. Oder vielleicht kann man da auch noch mal so ein bisschen was anpassen. Ich weiß es nicht.
Wenn man es Data Science nennt, Statistik, dann ist, glaube ich, schon...
Klingt schon ein bisschen hip. Ja, klar, sonst würde es ja der Weg quasi, man studiert Mathematik mit dem Schwerpunkt Statistik und das ist vielleicht auch tatsächlich, wo man ganz schön selektiert auch am Anfang. Ne?
Und ja, und man lernt halt auch viel Mathe, die man dann am Ende gar nicht so braucht, wenn man Mathe studiert. Also ich habe ja im Statistikstudium hat man die ersten 2 Semester relativ viel Mathe und dann später ist es aber sehr fokussiert auf die Anwendung. Also, dass man dann gar nicht mehr so dieses theoretische Mathe hat, was ich total gut fand, weil mir, also die Mathe an sich, also ich habe jetzt nicht Freude daran, Mathematik an sich zu lernen, ohne zu wissen, was ich damit machen soll. Deswegen fand ich eigentlich das ganz cool, dass ich Statistik studieren konnte und nicht Mathe studieren musste.
Nein, an der Universität Greifswald gibt es auch einen Studiengang Biomathematik.
Ja.
Der ist also auch ein bisschen angewandter.
Ja.
Und da geht es, glaube ich, aber auch viel um die Modellierung, also um die, wie macht man jetzt den Unterschied, die numerische Modellierung von biologischen Systemen, auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte.
Ja.
Auch schon mal so eher angewandt sozusagen, ja.
Wenn du in deiner Beratung bist und dann mit den Leuten so sprichst, haben die dann irgendwie ein Verständnis für das, was du denen beibringen willst? Oder sind die dann oft so, aber ich will doch einfach nur das publiziert bekommen. Wie ist das so?
Das ist natürlich tatsächlich sehr unterschiedlich, wie man sich vorstellen kann. Ich glaube, ich lasse manchmal ein bisschen dolle die Lehrerin raushängen und möchte dann erklären, warum, weshalb, weswegen. Und da ist es schon auch wiederholt so, dass mir signalisiert wird, das möchte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht wissen. Aber was ja dann auch okay ist. Also da sind wir wieder dabei, dass man auch manchmal ganz pragmatisch Sachen einfach nur anwenden können muss. Und dann ist es ja schon toll, dass sie wissen, dass sie da Unterstützung brauchen in einem bestimmten Thema und sie von mir bekommen. Und dann ist es schon besser als vorher.
Ja.
Und aber ich weiß, dass ich da manchmal zu neige, da ein bisschen zu viel auszuholen. Und schreibe ich quasi immer so ein Report, das mache ich auch in R mit R Markdown, also dass auch immer alles schön zusammen ist. Und da habe ich dann immer wieder so Absätze drinne, quasi so ein theoretischer Hintergrund. Und wo ich dann denke, okay, das wird wahrscheinlich auch sowieso nur drüber gelesen. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man dann so ein Inhaltsverzeichnis hat, quasi, wo das dann weggeklickt werden kann. Und dann ist mir schon irgendwie auch klar, dass das nicht immer so ausführlich gelesen wird und nochmal darüber nachgedacht wird. Aber andererseits denke ich dann, ich gebe euch die Option. Und ich sag mal, ganz barsch ist dann selten jemand. Also manchmal ist es natürlich so, aber nächste Woche muss das weg, fertig sein. Da haben wir jetzt keine Zeit zu. Das ist ja dann auch okay. Ich denke mal, ich schätze mich ein, dass ich durchaus auch sehr pragmatisch sein kann. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber ja, das, solange man das alles gut kommuniziert, denke ich mal, ist auch jede Situation irgendwie okay. So.
Also, ja, absolut. Gibt es noch ein Thema, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, worüber du noch gern sprechen würdest? Wo du sagst, okay, wenn wir über Zukunft von Lehre und Forschung sprechen, das ist noch was mir auf dem Herzen liegt.
Also meine 2 Hauptpunkte hatte ich genannt. Also Data Science, Statistik vernünftig in jedes Studienprogramm quasi einzubringen, egal welche Fachrichtung, Wissenschaftskommunikation. Insofern würde ich fast sagen, nicht. Vielleicht möchte ich noch mal einen Aspekt noch mal ganz kurz umreißen, was mir tatsächlich immer mal wieder aufgestoßen ist, dieses interdisziplinäre Arbeiten. Dass ich der Meinung bin oder der Überzeugung bin, dass das einfach unglaublich wichtig ist, dass selten Probleme, die gesellschaftlich relevant sind, in einzelnen Disziplinen gedacht werden können. Und ich selber habe immer, in sehr vielen sogenannten interdisziplinären Projekten gearbeitet, zum Beispiel auch als ich Ozeanmodelle modelliert habe, da habe ich quasi die Biologie im Ozean implementiert, also eingebaut die Prozesse in diese Modelle. Das heißt, da mussten wir sehr viel kommunizieren mit den messenden KollegInnen und egal aus welchem Bereich, Biologie, Chemie. Und trotz alledem habe ich ganz viel gemerkt, wie unglaublich schwierig das ist, dieses interdisziplinäre Arbeiten. Jeder konnte dann doch in seinem eigenen Bereich schneller publizieren. Da sind wir bei deiner Einstiegsfrage nochmal oder kommen darauf zurück. Dieser Publikationsdruck, das ist dann völlig verständlich für die einzelne Person. Das sind ja dann oft auch Doktorandinnen, Doktoranden, die fertig werden müssen. Und dann schreiben sie halt ihre Publikation mit ihren eigenen Messdaten, wo ich denke, das ist doch aber der Moment, wo wir genau zusammenarbeiten wollen, sollen. Was aber eben natürlich langwieriger ist, schwieriger ist. Und da habe ich dann eben oft gemerkt, dass das zwar mal gerne sozusagen getitelt wurde, interdisziplinäres Forschungsprojekt, interdisziplinäres Verbundprojekt, man aber quasi in der Arbeit dafür keine Unterstützung bekommen hat. Und das fand ich dann halt ja tatsächlich oft sehr enttäuschend, weil scheinbar war es dann wichtig und in echt sozusagen, wenn es ums Abrechnen ging, interessierte das keinen und dann hat jeder seinen eigenen kleinen Kram gemacht. Was ich jetzt gar nicht den einzelnen Personen sozusagen vorwerfen möchte, sondern quasi dem System, so wie es funktioniert. Ja. Und wenn ich so sagen darf, ich würde mir wünschen, dass wirklich dieses interdisziplinäre Arbeiten, was eben aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist, dass es eben tatsächlich mehr gemacht wird und dann auch mehr gewertschätzt wird und dieser Mehrwert aus diesem interdisziplinären Arbeiten auch mehr geschätzt wird, gezeigt wird. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei Data Science. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch was, wo man sehr gut verbindend quasi arbeiten kann. Und
Was glaubst du, brauchen wir, um besser interdisziplinär arbeiten zu können? Also welche Voraussetzungen braucht man, damit es funktionieren kann?
Zum einen vielleicht, ist natürlich auch eine komplexe Frage, aber tatsächlich sozusagen die Menschen verändern, dann sind wir bei der Ausbildung, also dass sie von Anfang an lernen, wie hilfreich das ist, interdisziplinär zu denken. Und zum anderen dann aber eben auch Ausbildung, sie lernen interdisziplinäres Denken, dass sie dann aber quasi, wenn es darum geht, als Wissenschaftlerin zu arbeiten und abzurechnen, dass das dann eben aber auch gewertschätzt wird und dass dafür Raum gegeben wird. Und dass es dann eben nicht heißt so, nee, das Paper wird jetzt zu lang und das dauert zu lange, das ist zu komplex, schreib mal lieber deinen eigenen Kram, du brauchst 3 Publikationen, dann kannst du deine Doktorarbeit reinreichen, sondern dass dann eine Umgebung geschaffen wird oder existiert, wo man tatsächlich auch interdisziplinär arbeiten kann. Und da gehört natürlich ganz viel Kommunikation dazu. Und da müsste man quasi die Rahmenbedingungen für schaffen. Das ist sicherlich, sind das jetzt so eine weichen Bedingungen. Das hängt natürlich und steht viel an den Leuten, die dann dort arbeiten. Aber ja, insofern vielleicht jetzt nicht ganz so konkret, aber so mehr so eine Gefühlsantwort.
Ja, nee, absolut. Ich denke, vielleicht hat es auch was ein bisschen mit Community zu tun, dass man eben auch nicht nur sozusagen Hardcore-Forschungsding macht, sondern dass man einfach auch dran denkt, dass wenn man interdisziplinär arbeiten will, dass man einfach auch die Leute wirklich mehr zusammenbringen muss, oder? Dass man vielleicht auch sowas wie Community-Management mehr mit berücksichtigt in so komplexen Projekten.
Das ist bestimmt ein guter Punkt. Ich überlege auch gerade, so wie ich das erlebt habe, werden ja durchaus auch an Instituten Vorgaben in die Richtung schon gemacht. Man hat halt oft in den Instituten so die disziplinären Untergruppen. Und dann gibt es schon, aus meiner Erfahrung, gab es das schon, dass Vorgaben gemacht werden, dass man Forschungsschwerpunkte zwischen den Bereichen gründen soll oder Cluster wird es manchmal auch genannt zwischen den Bereichen. Das heißt, da kommen von außen schon die Vorgaben, dass Strukturen geschaffen werden, die genau das eigentlich fördern sollen. Und ich muss leider sagen, ohne da jetzt jemanden vor den Kopf zu stoßen, so wie ich es erlebt habe, funktioniert das aber ganz häufig nicht. Also es reicht dann offensichtlich nicht aus, dass man diese Strukturen erstmal schafft, sondern die Leute, die das dann noch nicht gelernt haben, in solchen Strukturen zu arbeiten, sehen das eben ganz schnell an als zusätzliche Arbeit und Pillepalle, was soll das? Und, ja. Und da muss man ja irgendein Management, wie auch immer geartet, da auch echt noch unterstützend tätig sein und vielleicht auch immer wieder den Leuten aufzeigen, was dieser Schritt jetzt an Mehrwert auch gebracht hat. Und sonst sind immer die, die das dann gut finden und dafür arbeiten, interdisziplinär mit den anderen zu kooperieren, die werden dann leider oft auch vor den Kopf gestoßen, wieder hier, da hast du doch gar keine Zeit für oder wie auch immer. Und ja, und da sind wir auch wieder dabei, dass es jetzt gar nicht bösartig gemeint sein muss, sondern dass die Leute das vielleicht, ja, dass sie Unterstützung brauchen, um den Weg zu gehen quasi. Ja,
absolut.
Ist nicht so ein Selbstläufer.
Denkst du, dass wenn man jetzt komplett mal so frei denkt, also unabhängig von dem System, das es jetzt gibt, wenn man sagt, man würde ein neues System sich ausdenken, würde man dann vielleicht Institute nicht so sehr fachspezifisch machen, sondern einfach sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie, wir strukturieren uns anders? Weil jetzt ist es ja zum Teil auch so, dass die Fächer einfach in unterschiedlichen Gebäuden sitzen, dadurch räumlich getrennt sind, jeder in seinem Silo irgendwie sitzt.
Ja, das, also wenn ich jetzt träumen würde, würde ich sagen, das ist ein großes Ziel. Aber da muss man eben auch wieder ganz am Anfang anfangen in den Strukturen. Ich meine, wie funktioniert das? Egal, also Unis sowieso auch, aber eben auch in den Forschungsinstituten selbst sind sie quasi ein Forschungsinstitut, wo sehr viele Aspekte betrachtet werden. Ob das jetzt auch bei den in der Nutztierbiologie ist oder auch im Institut für Ostseeforschung, um jetzt mal meine beiden zu nennen, in denen ich jetzt lange schon gearbeitet habe. Man hat ja dann immer eine Struktur im Institut, wo ein Professor sehr häufig, manchmal auch eine Professorin, einem Teil sozusagen vorsteht. Und das sind ja alles disziplinäre Menschen. Ja. Quasi müsste man ja dann schon erstmal das alles ein bisschen köpfen. Ja. Hat man natürlich die Diskussion, wenn man nur in die Breite geht, nicht in die Tiefe, verliert man wieder an Qualität. Das kenne ich auch alles. Aber ich glaube, solange wir diese Strukturen haben, wo es dann immer Professor, Professoren für diesen einen Fachbereich gibt, ist es schon total, total schwierig. Also da müsste man quasi, ja, ich weiß nicht, ob man das dann ohne diese Ebene macht. Ja. Hätte ich vielleicht gar nicht so sehr was dagegen. Also quasi mit sehr geringen Hierarchien auch so ein Institut strukturiert. Und dadurch, in dem Moment, wo ich nicht den Chemieprofessor oder diese Biologieprofessorin habe, die ihren Bereich natürlich schützen, dann geht es ja auch darum, wie viel Geld hat mein Bereich, wie viel Personalstellen kriege ich. Dann geht es ja immer um diese eine Disziplin, die dann quasi gefördert wird von dieser Person, die da oben steht. Und ich glaube, solange das ist, ist es total schwierig. Wenn man jetzt Menschen hätte, die also Professuren gibt, die schon quasi interdisziplinär sind und dass man dann quasi so eine interdisziplinäre Professur hätte, zum Teil gibt es das natürlich auch, auch wenn nicht so sehr in meinem eigenen Umfeld. Ich weiß es aber zum Beispiel, es gibt in den Meereswissenschaften gibt es auch Studienrichtungen, die heißen zum Beispiel Marine Sciences, wo man verschiedenste Aspekte, Physik, Biologie, Chemie des Ozeans lernt. Und dann kommen die Studierenden an ein Institut, was sehr disziplinär ist. Und dann geht es schon los. Kann ich hier eine Promotion in der Physik machen? Ich habe ja gar nicht Physik studiert. Also dann stolpern sie wieder über diese Kästen hier von einzelnen Disziplinen. Ja, also sprich, man müsste quasi im Studium schon viel, viel interdisziplinäre Arbeiten ausbilden und dann entsprechend die Leute groß werden lassen, die dann in der Forschung arbeiten. Ich glaube, ja, also einfach ist es nicht, außer, ja, klar, es gibt sicherlich Einzelfälle, wo Leute cool drauf sind und das so sehen und dann so arbeiten. Aber vom System her quasi wird das, glaube ich, nicht unterstützt. Also da muss man schon quasi gegen das System so ein bisschen arbeiten. So.
Deswegen heißt der Podcast Reboot Academia. Weil wir genau über sowas nachdenken wollen. Ja. Und Vielleicht gibt es ja genug Leute, die das dann hören und sagen, ja, so machen wir es. Mhm. Genau, wir kommen so ein bisschen zum Schluss. Am Schluss stelle ich noch immer eine bisschen größere Frage. Und zwar, wenn du eine Sache im Bereich Forschung und oder Lehre verändern könntest, die morgen umgesetzt wird. Und das darf irgendwie crazy und verrückt sein. Was wäre das? Was würdest du ändern, implementieren?
Ja, also es ist schon eine sehr, sehr schwierige Frage natürlich. Aber du hast ja gesagt, man kann jetzt, oder ich kann jetzt ganz, ganz verrückt antworten. Dann würde ich, glaube ich, so nach unserem Gespräch für mich so zusammenfassen, ich würde gerne diese disziplinären Schranken einreißen. Ich möchte quasi viele Leute ausbilden an Unis und Hochschulen, die sehr breit denken, sehr interdisziplinär denken und das quasi dann auch in der Forschung nachher auch wiedergespiegelt wird, dass man nicht in seinem Klein-Klein ausschließlich, natürlich auch, aber nicht ausschließlich denkt, sondern dass man immer auch größer denkt und guckt, wie ordnet sich das ein, was ist so. Ich hatte mal einen Kollegen, der sprach mal vom Helikopterblick. Also das fand ich tatsächlich auch ein sehr, sehr schönes Bild. Wenn er das jetzt hören würde, wäre er vielleicht ganz stolz. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Aber ich finde es tatsächlich ein sehr schönes Bild. Ja, also ich glaube, das ist total wichtig, ist, was aber eben auch schwierig ist, dass man immer wieder einen Schritt zurücktritt, diesen quasi Helikopterblick hat und schaut, wie ordnet sich meine Arbeit ein, wo sollte ich mich öffnen, in welche Richtung, und das immer wieder als Gewinn sieht, wenn man von einer anderen Disziplin quasi Input kriegt, sich mit dieser Disziplin austauschen kann, beziehungsweise mit den Leuten, die da arbeiten in den Disziplinen. Ja, darüber würde ich mich nicht freuen, sondern ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und nur so können wir unsere quasi auch, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber so unserer gesellschaftlichen Verantwortung auch gerecht werden. Also, dass wir immer wieder gucken ins Große, wie ordnet sich meine Arbeit ein. Und dass wir das natürlich alles vernünftig machen und reproduzierbar und mit einer richtigen Statistik, dass wir gute Aussagen am Ende formulieren.
Super. Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Schlusswort. Und vielen Dank auch nochmal, dass ich herkommen durfte, dass wir miteinander sprechen konnten. Und ja, schön war's.
Vielen Dank, Heidi. War schön, dass du hier warst.